Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Kulturkritiker und Journalist Tobi Müller. Seine Themen sind Musik, Theater und Kunst. Und sein feiner Akzent ist der Tatsache geschuldet, dass er obendrein noch aus der Schweiz kommt. Tobi Müller, herzlich willkommen im Studio.
Guten Tag, hallo, freut mich hier zu sein.
Wir schauen auf die Themen und Nachrichten dieses Tages und ich fange mal an mit einer wirklich guten Idee aus den Niederlanden. Da gibt es ab jetzt flächendeckend kostenlos Sonnencreme-Spender, also so wie in der Corona-Zeit, wo man das kannte mit diesen Desinfektionssprays. Die werden jetzt überall aufgestellt, in Schulen, in Geschäften, auf Stadtfesten und gestartet wurde das Ganze in Breda. Da ist nämlich die Hautärztin der örtlichen Klinik auf diese Idee gekommen, weil sie gemerkt hat, Hautkrebs nimmt immer mehr zu, also muss man offenbar den Leuten ein bisschen helfen, sich besser zu schützen. Gute Idee, oder?
Ja, super Idee. Also gerade in den Niederlanden wahrscheinlich, wo jetzt zumindest die eingeborene Bevölkerung doch eher sehr hellhäutig ist, kann ich das gut nachvollziehen. Ich habe selber eher so ein bisschen problematische Mozzarella-Haut, also sehr blass und muss das immer mitführen und wäre schon oft froh gewesen um so einen Spender. Ehrlich gesagt, man hat es dann doch nicht immer dabei. Kann mir aber schon ein bisschen denken, was für Diskussionen das denn wahrscheinlich gibt.
Ne? Ja, welche?
Naja, man ist ja auch allergisch auf diese oder jene so. Sonnencreme. Hat man sensitive Haut, also empfindliche Haut oder weniger und so weiter.
Ich sehe da ganze Batterien von Spendern in der Zukunft. Welcher Lichtschutzfaktor, ne? Ist ja auch nicht ganz unwichtig. Ne? Ich habe mal gelernt, 50, man muss das Geld gar nicht extra ausgeben. Also diese Stufe 30 bis 50 bringt gar nicht so viel, kostet aber deutlich mehr.
Kostet deutlich mehr und ist der Trick dann auch härter auf. Ne? Also bis man das Weiße aus dem eher schon weißen Gesicht in meinem Fall kriegt, irgendwie dauert das manchmal sehr lange. Also ich habe mich auch mit 30 quasi versöhnt in den letzten Jahren.
Ja, also halten wir schon mal fest, Niederländer, tolles Völkchen mit schönen Ideen, das hätten wir schon mal geklärt. Wir sind später auch noch mal in Belgien. Weiß nicht, was die da so machen, aber die machen auf jeden Fall interessante Theaterprojekte.
Oh ja.
Davon wird uns Tobi Müller hier erzählen. Und wir werden über Rammstein sprechen, über die NATO und ihr großes Manöver. Und dann kam noch eine Nachricht vor einer guten Stunde, der Tod von Silvio Berlusconi. Wie auch immer Sie dabei sind heute, live am Radio oder im Podcast. Schönen guten Tag. Wir haben heute zwei Nachrichten auf dem Tisch, die so auch aus den tiefen 80ern stammen könnten. Die Zahl der einsatzbereiten Atomsprengköpfe ist weltweit erstmals seit dem Ende des Kalten Krieges wieder gestiegen. Das meldet das Friedensforschungsinstitut SIPRI. Und dazu kommt heute das größte Militärmanöver der NATO, vor allem eben der Luftstreitkräfte, unter dem Namen Air Defender. 10.000 Soldaten, 250 Flugzeuge unter deutscher Federführung und gegen einen imaginären Feind aus dem Osten. Tobi Müller, diesen kleinen Aspekt finde ich ja ganz interessant und frage mich langsam, ob man das nicht vielleicht auch offensiver benennen könnte und einfach mal Russland sagt.
Ja, das haben wir ja früher durchaus getan in den 80er Jahren. Also ich war gerade kurz nach dem Kalten Krieg 91 für 3 Tage allerdings nur in der Schweizer Armee. Und da wurde auch gleich die europäische Großsituation erklärt, wenn denn der Russe aus dem Osten kommt. Und wir hatten alle Lachanfälle natürlich, weil das einfach sehr weit weg war und wir abgesehen davon den Sinn der Schweizer Armee sowieso nicht eingesehen hatten. Wir hatten ja gerade darüber abgestimmt, sie abzuschaffen damals. Also das ist natürlich alles schon sehr anders gewesen damals wie heute. Es gibt aber, glaube ich, viele Gemeinsamkeiten tatsächlich mit den 80er Jahren. Nicht nur der tatsächlich neue Feind, den es wieder gibt, sondern natürlich auch so die Großwetterangstlage.
Aber darf ich mal fragen, 3 Tage bei der Schweizer Armee und dann haben Sie gemerkt, das pazifistische Herz schlägt zu stark oder was war der Grund für den kurzen Dienst?
Das wird jetzt zu weit führen und eine Sendung füllen, okay. Natürlich, aber ich würde sagen, ich bin dann später Theaterkritiker geworden, zumindest teilweise, und das war quasi mein Versuch von Method Acting. Ne? Also man versucht sich quasi in die Situation hinein zu versetzen, dass man tatsächlich so reagiert, wie es die Rolle erfordert, und das ist natürlich die Rolle desjenigen, der das nicht aushält, unter diesen kriegswilligen und bereiten Männern eine Ausbildung zu machen. Und das war eine Art von Autosuggestion und die hat geklappt.
Okay, ja. Sie haben es ja gerade angesprochen, also diese Parallelen. Ne? Und damals in den 80ern gab es ja wirklich auch in ganz Europa, in Westdeutschland sehr viel, aber auch in anderen Ländern, massenhaft Demonstrationen, weil man eben genau Angst hatte vor dieser Eskalation und eigentlich auch gar nicht bereit war, jetzt großartig zu schauen, wer ist denn eigentlich derjenige, der diese Aggression nach vorne treibt? Wer ist der Aggressor? Das ist jetzt natürlich doch schon nochmal eine andere Situation. Also diese NATO würde das Man muss dazu sagen, 2018 ist dieses Manöver geplant oder der begonnen wurde, genau. Geplant. Natürlich aber auch schon dem Eindruck der Annexion der Krim. Also da war auch schon was passiert, aber das ist jetzt natürlich schon doch mal nochmal eine andere Situation, glaube ich, auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung hier.
Kommt drauf an, welchen Teil der Bevölkerung Sie meinen wahrscheinlich. Ja. Ne?
Also das hat sich ich meinte verkehrt. Jetzt so einen diffusen Mehrheitsbegriff, aber gut.
Naja, wo dann? Wir werden vielleicht oder jetzt aus aktuellen Anlass vielleicht nicht wieder auf den Osten zu sprechen kommen oder auch andere Gegenden, wo es natürlich sehr viel Russland-Sympathien gibt tatsächlich, wo die NATO als Aggressor gesehen wird. Das ist keine ganz marginale Meinung in Deutschland, wenn man die eigene Blase oder die eigene Region mal ein bisschen verlässt. Die ist ja tatsächlich vorherrschend. In den 80er Jahren war es umgekehrt. Da war es natürlich die Linke und die APO, die außerparlamentarische Opposition und so weiter, die gegen diese NATO-Doppelbeschlüsse zum Beispiel oder eben stationierte Raketen in Deutschland demonstriert hatten. Das hat sich so genannt spiegelverkehrt. Manchmal gibt es auch Querfronten, wo sich das wieder trifft. Das kennen wir ja gerade. Aber was die Zeit wirklich eint, und ich habe es ja schon genannt im Begriff APO, ne, psychoanalytisch könnte man da natürlich eben auch von Apokalypse sprechen. Das ist quasi in den Wörtern bereits enthalten gegenseitig. Und ich glaube auch, dass es da tiefer liegende Schichten gibt von der Angst der eigenen, des eigenen Bedeutungsverlustes, und das ist ein Bedeutungsverlust von europäischer Tragweite, würde ich sehen. Man kann das so argumentieren, dass man in anderen Weltgegenden diese Zukunftsängste ein bisschen weniger kennt, da wo es natürlich tatsächlich mehr Zuwachs an Prosperität irgendwie gibt, wo ganz andere Wachstumsprognosen zum Teil zumindest vor der Pandemie geherrscht haben, in Schwellenländern insbesondere, ne, wo natürlich die Leute zum Teil einen Zuwachs an zum Teil individueller Freiheit, aber ganz sicher ökonomischem Kapital verzeichnen konnten in einer sogenannten Mittelklasse, was hier schon viel länger zurückliegt. Und ich glaube, die rund 100-jährige Geschichte des Abstiegs von Europas, also von den Kolonien natürlich einerseits, dann vom ökonomischen Abstieg, vom jetzt doch quasi zerrieben zu werden zwischen den digitalen Supermächten China und USA, wo man auch nicht so richtig weiß, wo man hin soll. Das ist quasi eine Kränkung nach der anderen. Und ich glaube, dass das sehr wichtig sein könnte, um diese Zukunftsängste quasi zu befeuern, die wir gerade haben. Ne? Das ökologische Apokalypse ist natürlich real, die atomare Bedrohung ist genauso real, aber dass das quasi die Ängste verstärkt und dass die woanders herkommen. Ich glaube, das sind verschobene Ängste, die das sehr stark intensivieren quasi.
Wenn Sie die atomaren Ängste ansprechen, das finde ich ja in dem Zusammenhang auch interessant, auch gerade im Vergleich zu dieser Apokalypsenvorstellung in den 80er Jahren, also wo ja auch dieser Begriff Overkill, ne, wo immer ausgerechnet wurde, wie viel Waffen haben wir jetzt mittlerweile auf der Welt, um wie vielfach die Welt zu zerstören. Genau. Diese Debatten sind jetzt, obwohl es die natürlich gab, so mit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine, relativ still, und ich habe irgendwie die Vermutung, das liegt daran, dass wir doch erkannt haben, bei all diesen, zumindest aus unserer Perspektive, irrationalen und nicht berechenbaren Akteuren wie Putin, aber man kann es natürlich auch global weiten, Nordkorea und andere, dass zumindest in dieser atomaren Frage offenbar doch eine Restrationalität sehr stabil verankert ist.
Ich glaube, man hat keine andere Wahl, um diese Rationalität als diese Rationalität quasi als vorausgesetzt anzunehmen. Ich meine, das ist ja immer ein bisschen das Problem, wenn man quasi nur apokalyptische Bilder produziert. Ich kenne das aus der Kultur, wo ich jetzt quasi herkomme, aus den darstellenden Künsten und auch in der Musik ist das natürlich sehr en vogue, dass gerade viele KünstlerInnen, die vielleicht noch ein bisschen feinere Antennen oder einfach auch sensibler sind, sehr dunkle, im Moment sehr apokalyptische Bilder gerne zeichnen. Und wenn man das ein bisschen schematisch sehen möchte, könnte man sagen, dass große Teile des Publikum sagen, oh nö. Deswegen habe ich jetzt gerade nicht zwischen 30 und 100 Euro bezahlt in der Popmusik, noch viel mehr, um mir das quasi auftischen zu lassen. Ne? Da gibt es eine gewisse Diskrepanz.
Ist das schon Biedermeier oder ist das...
mehr Unterhaltung zu wünschen, muss man jetzt im konkreten Fall zu gucken. Ich glaube, große Kunst kann natürlich immer beides. Ne? Also kann quasi die eigene Angst überwinden, von der sie erzählt und quasi widersprüchliche Signale aussenden. Das gelingt halt wirklich nur den Besten. Und das muss aber eine Aufgabe sein von Kunst. Also quasi nur das Elend präsentiert zu kriegen, das weiß auch nicht, wem das nutzen sollte. Ich halte das für eine große Mittelmäßigkeit, wenn das KünstlerInnen annehmen, dass damit die Sache schon erledigt sei. Aber es nimmt natürlich zu, gerade wenn man Drittmittel generieren muss, also Geld von woanders her selber organisieren und so weiter, sind das die Themen, die in der Luft liegen. Die sind natürlich auch da. Wie gesagt, ich glaube, das hat auch quasi mit einer kollektiven narzisstischen Kränkung zu tun, die einfach schon sehr lange andauert. Das sind jetzt nicht die aktuellen Kulturkämpfe, Kämpfe nur, die sogenannten Woke Wars und so weiter. Europa steht da schon sehr lange quasi in einem kulturellen Abstieg, was das Selbstverständnis angeht, mit drin.
Ich weiß nicht, ob dann aber hilft der Hinweis darauf, dass dieses Manöver ja unter deutscher Führung stattfindet. Also sozusagen ins Zentrum Europas verlagert ist. Aber ja, gut, das ist möglicherweise ein Detail an dieser Stelle.
Nee, ich bin gar nicht gegen dieses Manöver. Ich bin, ich kann jetzt auch keine moralischen Bedenken darin sehen, dass jetzt nicht Riesendemonstrationen stattfinden. Ich glaube, nur die Ängste sind tatsächlich vergleichbar und die sind da. Ob das jetzt Deutschland durchführt mittlerweile oder Frankreich oder vielleicht Italien, halte ich jetzt für nicht so wahnsinnig entscheidend, glaube ich, für die öffentliche Wahrnehmung. Diese Manöver, vielleicht setze ich das falsch ein, ich bin wirklich kein Militärexperte, aber mich dünkt es, wenn ich mir die Headlines anschaue in den Medien, dass das nicht so eine Rolle spielt.
Ja, ich finde, apropos Ängste, sowieso interessant, wovor die Leute letztendlich Angst haben. Möglicherweise sind wir natürlich auch in der Situation, wo die Angst, dass eine NATO nicht verteidigungsfähig ist, ja, größer ist als die Sorge vor dieser krassen militärischen Eskalation. Ja. Aber was ich vor allem interessant finde, ich habe jetzt einige auch Interviews gehört von Kolleginnen und Kollegen zu diesem Thema. Und da habe ich vernommen, die erste Frage war häufig, hat das Auswirkungen auf den zivilen Flugverkehr? Also die Angst vor Verspätung, ich glaube, das ist zumindest in Deutschland gerade eine Urangst, die entweder durch Klimakleber, die ineffiziente Bahn oder eben jetzt durch ein NATO-Manöver ausgelöst wird. Kann man sagen, wenn das die erste Angst ist, dann ist es wahrscheinlich nicht so schlimm.
Eine sehr treffende Beobachtung, ja. Also, dass man dann doch trotz aller Bilder, die man hat, ja sehr viel näher sind heute. Das klingt wie eine Binse, ne? Aber also in den 80er Jahren hatte man einfach keine Bilder gehabt aus der Sowjetunion oder halt nur die aus der Pravda, quasi sanktionierte und nicht viel mehr. Und das ist natürlich schon sehr anders, ne? Das Leid ist nicht nur geografisch näher gekommen, das ist auch medial unglaublich nahe gekommen. Also quasi nah an den Körper dran mit den mobilen Geräten und so weiter. Und das sind schon Abwehrreaktionen. Ich finde die Beobachtung sehr treffend mit den Verspätungen der Bahn und so weiter. Und was sonst nicht so richtig klappt, dass man da erstmal ans eigene Funktionieren denkt, das ist natürlich schon eine fast lächerliche Abwehr. Aber vielleicht ist sie auch ein Stück weit verständlich.
Der Fall Rammstein ist weiter Thema, nicht nur, weil der Spiegel diese Woche einen ganzen Titel dazu veröffentlicht hat. Till Lindemann, das perverse Groupie-System eines Weltstars. Es gab auch gestern Abend in der ARD neue Aussagen von der Frau, die durch ihre Vorwürfe erst die Öffentlichkeit geschaffen hat für das, was da möglicherweise alles passiert ist im Backstage-Bereich Shelby Lynn, die unter anderem diese Szene beschrieben hat.
Till walks in.
Till kommt rein und ich sage sofort zu ihm, wenn du hier bist wegen Sex, ich möchte das nicht. Sex ist für mich etwas sehr Besonderes. Da ist er sofort wütend geworden und hat geschrien, mir wurde gesagt, du wärst einverstanden. Ich habe wiederholt, dass ich nicht möchte. Er hat mich angebrüllt, das hast du schon gesagt.
Die Aussage von Shelby Lynn, der Musikkritiker Tobi Müller ist bei mir und ich weiß jetzt gerade gar nicht, womit ich anfangen soll bei diesem Thema, dass wahrscheinlich jemand, der so in der Musikbranche sich bewegt und da viele Einblicke hat, sich damit befasst. Ich weiß nicht, ob diese Frage zu groß ist, aber wenn wir das jetzt anschauen, Einzelfall oder würden Sie sagen, das ist ein Branchenproblem, ist das weit verbreitet?
Kommt doch jetzt drauf an, was Sie genau damit meinen. Ne? Also es gibt Dinge, die ich wahrscheinlich als Einzelfall sehen würde. Andere würde ich sagen, ja, es ist endemisch, ne? in der Branche drin. Und da fängt aber das Problem schon an. Also ein Einzelfall ist natürlich nur schon die Band Rammstein an sich. Das ist einfach mit Abstand die größte deutsche Band, die wir je hatten. Weltweit am bekanntesten, mit dem größten Rockstar in der Mitte. Danach kommt sehr lange nichts, zumindest auf dem internationalen Parkett. Ne? Helene Fischer mag mehr verkaufen in Deutschland, vielleicht, ich weiß es gar nicht genau. Aber in den USA füllt sie nicht diese Hallen und auch nicht im ganzen Ostblock zum Beispiel.
Ne? Falsche Sprache.
Ja. Falsche genau. Sprache.
Oder vielleicht auch die Musik, aber gut. Anderes
bin ich
Thema.
Gar nicht sicher. In den USA sicher die falsche Musik, ja. Aber also das ist natürlich mal ein Einzelfall. Ob jetzt Group ist und Sex hinter der Bühne gleich damit auch abgeschafft gehören, ist halt die andere Dinge, die im Moment sehr, sehr schwierig zu diskutieren ist, weil die Fälle, die da an die Öffentlichkeit kommen, natürlich monströs sind. Das ist ganz klar. Es sind fast alle justiziabel. Man kann gegen sie vorgehen, das wird auch passieren. Ich muss da übrigens auch noch vielleicht, die Kollegen haben das immer nicht so gerne, wenn man sagt, wer zuerst war mit der Recherche, das war die Süddeutsche, nicht der Spiegel. Der Spiegel hat da hinterher recherchiert. Das haben die Kollegen sehr gut gemacht, natürlich. Das ist eine große, potente Geschichte mit vielen Beteiligungen. beteiligten Leuten dran. Aber die SZ war die erste, die mit den quasi Opfern gesprochen hat und sie auch in die Öffentlichkeit geholt hat. Das läuft jetzt seit 2 Wochen so ein bisschen rund und ich finde ehrlich gesagt auch im Kreis. Es gab einen Kommentar auf Facebook von einer ostdeutschen Autorin, die sich sehr gut auskennt mit Rockmusik, viel besser als ich, die gesagt hat, das Problem sind nicht Groupies oder Sex hinter der Bühne, das Problem ist Gewalt. Nur kann die auch im Rahmen eines Tinder-Dates oder nach einem Theaterbesuch stattfinden. Und wenn wir uns die Statistiken angucken, wie viel oder wie tief quasi, nennen wir es mal Englisch, die Rape-Culture oder eben sexueller Übergriff tatsächlich auch weit außerhalb des Rock-Business, weiß nicht ob endemisch, aber halt immer noch vorkommen, ne? Und wie viel Gewalt quasi von sexueller Gewalt von Männern ausgeht, zeigt das für mich in die richtige Richtung. Also quasi Sex hinter der Bühne, ja, das ist, glaube ich, ab einer gewissen Größe. Kommt das tatsächlich vor im Rock-Business? Glaube ich nicht so wie früher natürlich, wie die Geschichten, die wir kennen, der Rolling Stones oder von Led Zeppelin, die ja immer wieder genannt werden oder auch anderen. Aber natürlich kommt es vor.
Ich habe so eine Frage aus diesem Spiegelartikel, die ich Ihnen hier gerne mal vorlegen möchte, mit diesem Blick auf das, wie der Spiegel schreibt, Mehrgenerationenprojekt Rockmusik, ob das dann doch irgendwie am Ende sei. Und Zitat, könnte es sein, dass die gute alte Zeit möglicherweise so gut doch nicht war? Ist Rock mittlerweile nicht so etwas wie die Ölheizung der Popkultur?
Ja, das ist sehr schmissig geschrieben, aber weiß jetzt nicht, mit welchen Zahlen man das untermauern möchte. Also Rock ist eher zurück, ne? Also gerade bei jungen Leuten. Es gibt sehr große Rockfestivals, die größten, die mit Rockmusik gespielt werden.
Ich würde mal vermuten, jetzt jenseits des Musikalischen und der Geschmäcker, diese Frage, ne, ob dieses Ideal des Rockstars, der Frauen anzieht, kann man sich natürlich auch andersrum denken. Also Sie haben Helene Fischer genannt. Ja. Möglicherweise ist das da ja auch so, dass da Männer ohne Ende rumtingeln vorne und hoffen, dass sie was, ein Herzchen zugeflogen kriegen. Aber also diese Frage, ob da im Prinzip so eine Art, ja, also dieses Gefälle quasi einfach da ist, institutionalisiert, etabliert und dann eben möglicherweise an manchen Punkten auch missbraucht wird.
Ja, das ist ein gesellschaftliches Problem, keine der Rockmusik. Also ich würde da einfach warnen von diesen Tigersprüngen, ne, dass man jetzt sagt, der Rock ist deswegen am Ende und so. Das ist wirklich Quatsch. Also Rock war noch nie am Ende. Wie gesagt, die Zahlen sprechen dafür, dass das wächst und damit natürlich tatsächlich auch ein bestimmtes quasi Geschlechterbild, das darin natürlich tradiert wird. Es geht gar nicht darum, dass ich das gut heiße, aber wie gesagt, das ist ein gesellschaftliches Problem. Diese Rollenbilder, die wir da haben, und dieses Gefälle natürlich auch, gerade wenn es um Sex geht, ne, das kriegen wir nicht ganz so einfach raus. Natürlich wäre es mir auch sehr viel lieber und ein quasi emanzipatorischer Schritt, wenn jetzt quasi Helene Fischer genauso viel männliche Groupies hätte, wenn da irgendwas abgeht hinter der Bühne, solange es natürlich konsensual ist. Das ist ja wohl klar. Aber ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht schon mal erlebt haben mit Freunden oder Leuten aus Ihrer Familie oder anderen, die plötzlich berühmt geworden sind. Haben Sie gemerkt, was da passiert ist bei den Männern, wenn sie die Räume betreten? The most important man in the room?
Erzählen Sie.
Was passiert mit zumindest heterosexuellen Frauen? Es ist einfach erstaunlich.
Es funktioniert.
Es geht sehr schnell. Und es geht es nicht darum, dass man innerhalb 5 Minuten irgendwas angeboten kriegt. Aber der Fokus, der quasi Berühmtheit oder Macht oder auch Geld quasi in einem Raum, die Aura, die das ausstrahlen kann, das kann sehr schnell gehen. Und die Effekte sind ziemlich extrem. Ja. Und wie man das quasi dann, ich sage jetzt tatsächlich mal als Mann, weil wir reden hier von einem Mann. Und das bringt ja auch ein paar andere Probleme mit sich tatsächlich. Was das mit diesen Männern macht, ist schon sehr interessant zu sehen. Manche gehen besser damit um, manche ein bisschen weniger. Im Fall Till Lindemann muss man schon sagen, das ist eine desaströse Praxis, da gibt es ja gar nicht weiter zu diskutieren. Aber damit das ganze System zu diskreditieren, ist falsch. Das ist spießig.
Es muss juristisch natürlich noch genau überprüft werden. Wir haben natürlich nach wie vor die Unschuldsvermutung, aber gut, da haben sich natürlich einige Dinge schon gesammelt. Ich finde aber diesen Punkt interessant, was Sie beschreiben. Also diese Wirkung des Pop, des Rockstar, überhaupt der wichtigen Person.
Da des Politikers, des Schauspielers, des Moderators.
Ja, hoffentlich. Aber an dem Punkt frage ich mich auch, es gibt doch genug Verfügbarkeit. Also ein Lindemann, der wird doch genug Frauen in der Row Zero oder drumherum haben, die sagen, ich habe total Bock drauf, ich will das. Was ich häufig an diesen Geschichten nicht verstehe, warum ist dieser Übergriff nötig? Die Verfügbarkeit, also da würde man ja eher verstehen, wenn sozusagen ein Mann, der komplett unbekannt und unbedeutend ist und irgendwie Pech mit den Frauen immer im Leben hatte und sich dann irgendwann mit Gewalt etwas nimmt, von dem er glaubt, er muss es irgendwie haben, wäre in der Rationalität viel nachvollziehbarer.
Also nötig ist es ja sowieso nicht, ne? Also, und nochmal, es geht mir keine Sekunde darum, dieses System Lindemann, wie es auch von der SZ genannt wurde, bevor die Kollegen vom Spiegel das wiederholt haben, irgendwie in Schutz zu nehmen. Inwiefern es da wirklich um kalte Macht geht, ne? Auch um ich will es gar nicht entschuldigen, aber Performer nach einer großen Show sind einfach komplett durch. Ne? Also es gab ja auch mal ein Gesetz in Deutschland, dass man Schauspieler 2 Stunden nach der Vorstellung nicht für Bagatelldelikte belangen darf, weil sie einfach drüber sind. Ja.
Okay.
In gewissen Bundesländern war das so. Also das ist, da passiert schon was, wo ich jetzt eigentlich eher ein Umfeld schützen würde. Und als rationaler Künstler würde man sagen, ja, ich umgebe mich da mit vertrauten Leuten und komme da mal 2 Stunden runter nach so auch extremen Shows und mache natürlich nicht das Bad irgendwie mit 50 gecasteten Frauen, wonach dann nochmal 10 aussortiert werden. Und das kann man alles nachlesen, ist alles ganz furchtbar. Ich will das gar nicht wiederholen. Darum geht's nicht. Aber man muss einfach aufpassen im Moment. Und da verstehe ich schon auch KritikerInnen, das sind Männer wie Frauen, die manchmal sagen, naja gut, aber wer Sex hinter der Bühne möchte, also wenn es jetzt quasi so viele Teams gibt, die das verhindern und Städte, die sagen, das ist nicht mehr möglich, das ist Prüderie.
Ja. Das nimmt dann vielleicht auch komplett den Nimbus des Stars, weil man irgendwann sagt, ich muss in einem komplett, sagen wir mal, geschützten, aseptischen Leben leben. Weil das ist für mich halt auch so ein Punkt, so diese Ekstase, Entgrenzung, letztendlich damit auch Abgründe. Jetzt mal unabhängig von der Frage, ob man schon der Star ist oder sich vorne in den ersten Reihen bewegt. Auch das hat ja ganz viel mit Feiern, mit Ausgehen, mit auf Konzerten sein zu tun. Also dass man Momente erlebt, wo man möglicherweise, sei es durch übermäßigen Konsum von Rauschmitteln, was auch immer, sich selbst an Grenzen schiebt. Das Problem ist dabei bloß, es gibt Menschen, die kommen damit klar, die kommen möglicherweise damit auch klar, dass dann Dinge passieren, bei denen sie im Nachhinein denken, okay, vielleicht nicht. Und dann gibt es halt die Schwachen. Ja, und das gibt es halt die. Und da frage ich mich, kriegt man das hin? Kriegt man sozusagen ein Ekstase und ein Bereich hin, wo Abgründe möglich sind, aber gleichzeitig eben niemand Schaden nimmt?
Na gut, wer Grenzüberschreitungen und Abgründe quasi in Kauf nimmt in seinem Leben, muss natürlich auch damit rechnen, dass er wirklich Grenzen überschreitet und dafür belangt wird. Ne? Und dann steht er quasi vor dem Gesetz, wie alle anderen, und das ist auch völlig richtig, dass es vermehrt passiert. Ist ja von daher kein Einzelfall. Mit Marilyn Manson hat man schon Ähnliches. Also die Frau, die ihm die Frauen zugeführt hat, hat er davor für Marilyn Manson gearbeitet, ne? Dass es das gibt. Man muss immer ein bisschen aufpassen. Ich sehe das ja auch im Theater, wo viel über Machtmissbrauch und auch Übergriffigkeit tatsächlich diskutiert wurde, und dann sind tatsächlich eher ältere Männer gesagt haben, aber die Kunst lebt von Grenzüberschreitung, von dieser Aura, dass alles möglich sein muss und so. Das ist die schematische Gegenüberstellung. Aber die ist falsch. Das stimmt halt nicht. Man kann quasi Räume tatsächlich anders organisieren heute, sensibler organisieren, wollen die quasi Grenzüberschreitung, wenn schon Sex ein sein soll, jetzt quasi nicht ausschließen, aber sie quasi in einen Rahmen setzen, der tatsächlich, wie man heute eben sagt, konsensualer ist. Und das ist möglich, das anders zu organisieren. Und ich bin sicher, dass auch die Mehrheit von nicht ganz so berühmten Leuten wie vielleicht von Till Lindemann das sehr viel besser im Griff haben, diese Musik. Diese Musik hat uns übrigens schon immer davon erzählt und seine Lyrik auch. Und ich meine, also die Mehrheit der Musikjournalisten sagen das seit Jahrzehnten, dass davon nichts Gutes kommen kann. Und sie hatten leider recht.
Als hätten wir es bestellt, gibt es jetzt auch noch eine Studie, die ganz beunruhigende Aussagen zum Verhältnis von Männern zu Gewalt gegen Frauen hat, die aber auch in sich schon umstritten ist. Wir sprechen gleich drüber hier im Deutschlandfunk Kultur mit dem Kulturkritiker und Journalisten Tobi Müller. Vielen Dank bis hierher. Von wegen Einzelfall, ein Drittel der 18- bis 35-jährigen Männer findet es eher oder voll okay, wenn Männer bei der Partnerin gelegentlich mal zu lang, wenn gelegentlich die Hand ausrutscht. Das war die Frage in einer Umfrage, im Auftrag gegeben von der Organisation Plan International, die sich vor allem um Kinderschutz kümmert. Eine Umfrage, die aber auch sehr umstritten ist, unter anderem wegen der Datenerhebung. Beides Grund, drüber zu sprechen, weil man sowohl über die Aussagen als auch über journalistische Qualität und Sorgfalt sprechen kann und Studienqualität. Tobi Müller, seriös oder zu unseriös, um Schlagzeile zu werden?
Ach, wissen Sie, ich bin im Moment eigentlich um jede Studie froh oder um jeden Anlass, über Männlichkeit zu reden und die Dinge so ein bisschen in Beziehung zu setzen und eine Perspektive zu gewinnen. Wir sind mitten in einem sehr hässlichen Kulturkampf, der nicht nur von ganz rechts, sondern auch von der CDU aggressiv mitgetragen wird, wenn es um die sogenannte Gender-Ideologie geht und so weiter, wo jeder Fall sofort aufgeblasen wird und so getan wird, als sei das tatsächlich eine Ideologie und damit natürlich auch wirklich Hetze schürt bis weit in die bürgerliche Mitte. Das ist gerade ein sehr, sehr unangenehmes Klima. Und wenn dann wieder mal rein statistisch darauf hingewiesen wird, dass einfach ein Großteil, natürlich nicht nur der jungen Männer, sie werden sie auch von irgendwoher haben, im Zweifelsfall von den Vätern, offenbar die Bereitschaft entsteht, Gewaltanwendung immer noch für quasi kulturell akzeptiert zu halten. Darum geht es ja, ist das ein willkommener Gesprächsanlass auf traurigem Hintergrund. Natürlich das andere ist tatsächlich die Qualität der Daten. Wir wissen einfach viel zu wenig über die soziale Streuung dieser Befragten. Ne? Also was ist das Einkommen, was ist die Herkunft, kommen sie aus Ost, West, Süd oder Norddeutschland, haben sie einen Migrationshintergrund, ja oder nein, alles davon, wovor wir uns natürlich fürchten, weil wir sofort Angst haben, Fehler zu machen und uns vielleicht rassistisch zu äußern oder klassistisch zu äußern oder irgendwie ist da nicht drin. Das wäre aber relevante Daten, Sachen zu untersuchen.
Was wir wissen, 1000 Befragte, eine Online-Befragung, das ist auch immer nur, also glaube ich, so bei Instituten, die das seriös betreiben, so eine halbgute Lösung, weil bei Online-Befragungen eben auch häufig nicht klar ist, wer beteiligt sich, ne? Hat man da auch irgendwie vielleicht einen extremeren Ausschnitt. Verschiedene interessante Punkte würde ich da, habe ich gerade gehört, ich greife mal einen auf, weil sie gesagt haben, eine Altersfrage und von den Eltern. Also befragt wurden da 18- bis 35-Jährige. Genau. Jetzt wage ich mal eine Gegenthese, dass das vielleicht sogar ein Rollback-Phänomen sein kann. Also dass da sich, anders als diese nette Männergeneration, die hier versammelt ist, die jenseits der 40-Jährigen im Studio, dass da wieder im Prinzip auch aufgrund dieses ganzen Stresses, der stattfindet, ja, mit Geschlechterrollen und dergleichen mehr, möglicherweise eine Rückbesinnung stattfindet bei einigen. Also wir reden jetzt von einem Drittel, ja, das ist noch nicht die Mehrheit. Es ist eine Umfrage gewesen, auch insgesamt zum Spannungsfeld Männlichkeit, so war die überschrieben, also wo es auch um die Frage ging, welche Rolle hat denn wer und wo auch eine erstaunlich hohe Zahl, 52% nämlich gesagt haben, der Männer, sie wollen genug Geld verdienen, damit die Frau sich um den Haushalt kümmern kann. Ne? Wir haben auf der Frauenseite ja dieses Phänomen der Tradwives, der Traditional Wives, die halt auch wieder stärker die Rolle annehmen. Also das wäre möglicherweise die Reaktion auf zu viel Wokeness und zu viel gesellschaftliche Anstrengung, die gesagt haben, ey, zu viel Stress, sorry.
Geht mir zu schnell. Ich glaube, das sind langsamere Prozesse. Ja. Also das wird jetzt auch natürlich öfter mal angeführt, dass gesagt wird, ja, das ist jetzt ein Rollback, weil hier so wahnsinnig viel Gender-Propaganda gemacht wird. Aber das ist schon ein Argument jetzt eher von rechts. Ne? Ich würde mal meinen, wenn man sich jetzt mal guckt, und da kommt man aber in die heiklen Gebiete mit rein, was dann eben Herkunft angeht. Ne? Also wann wurde in Deutschland zum Beispiel unter Strafe gestellt, die Kinder zu schlagen. Extrem spät. Also in den 70er Jahren war noch Astrid Lindgren, eine Anti-Kindergewaltsaktivistin aus Schweden und weltberühmte Kinderautorin, eingeladen zum Buchpreis des Deutschen Buchhandels, in die Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, Entschuldigung, höchste Auszeichnung, die es eigentlich da gibt in Deutschland, in die Paulskirche in Frankfurt. Und sie wollte einen Vortrag halten über die Abschaffung der Prügelstrafe. Und dann hat man ihr gesagt, von den Granden in Deutschland, ich glaube es war noch 76, das können sie ja nicht machen. Das lassen wir uns von niemandem aus dem Ausland sagen. Und Lindgren hat gesagt, und wenn ihr mir das verbietet, komme ich nicht. Und das ist gerade mal, also das ist noch mehr oder minder in our lifetime. Mhm. Ne? Also in unserem Leben irgendwie passiert und abgeschafft wurde es in Deutschland erst sehr spät, nämlich in den späten 80er Jahren. Das ist relativ wenig, um etwas weiterzugeben. Das heißt, wir sind umgeben von Leuten, die noch geprügelt wurden, entweder zu Hause, in der Schule vielleicht dann irgendwann nicht mehr, die wachsen jetzt langsam aus. Und dann gibt es noch sehr große Unterschiede, wie das in der DDR gehandhabt wurde und wie das in der BRD gehandhabt wurde. Auch sehr schwieriges Thema, kann man kaum drüber reden in Deutschland. Was macht eigentlich die Unterschiede in der Armee aus? Was unterscheidet eine NVA zum Beispiel von der Bundeswehr? Beides Institutionen, die natürlich sehr viel von Gewalt handeln. Nicht nur ausübende Gewalt und quasi das Gewaltmonopol, sondern auch Gewalt in der Ausbildung und so weiter, wie wir bis heute immer wieder wissen. Das heißt, das sind staatliche Apparate, könnte man sagen, die sehr langsam arbeiten. Und das wird auch immer wieder weitergegeben. Dann haben wir noch eine sehr komplexe migrantische Situation seit mehreren Jahrzehnten, weil sich die die Welt hat so schnell verändert. Das heißt, wir werden quasi auch immer wieder konfrontiert mit anderen Wertesystemen. Wir haben selber Wertesysteme, die sich sehr schnell verändern, was Gewaltausübung angeht, und sind mit sehr vielen anderen quasi konfrontiert. Eine Studie, die das nicht in Rechnung stellt, ist für mich qualitativ nicht sehr wertvoll. Ehrlich gesagt, nur so könnten wir das quasi längerfristig beobachten. Ich glaube, das sind nicht Prozesse, die quasi innerhalb von 2 Wochen auf eine Kampagne wie der CDU oder der AfD, jetzt gerade, die sich da ja kaum noch unterscheiden, ehrlich gesagt, reagieren können. Das sind Prozesse, die Jahrzehnte vielleicht noch länger dauern, weil ja die Wissenschaft zum Teil auch davon ausgeht, dass es epigenetische Übertragungen gibt, also dass quasi gewisse Dinge oder Ängste in den Gen quasi eingeschrieben werden, dass wir manchmal Probleme unserer Großeltern quasi noch mit uns schleppen. Nicht konkret eingeschrieben, von wegen, du musst Angst haben vor einer starken Frau, aber dass es quasi eher so Angstrezeptoren gibt, Dinge, die in den Gen drin sind, von denen wir tatsächlich sehr viel Mühe haben, uns davon zu verabschieden.
Tja, also wenn Sie das in so langen Linien beschreiben, dann bringe ich mal hier noch eine letzte Zahl, die beschreibt, dass wir offenbar auch noch eher auf dem Pavianfelsen sitzen, wir Männer. Also zumindest 37% der Befragten, für die gilt das. Sie reizt es nämlich, mit so vielen Frauen wie möglich zu schlafen. Auch eine interessante, ich lasse die jetzt einfach mal so stehen, oder, Tobi Müller, diese Aussage, aber passt möglicherweise auch zu dem Thema, das wir gerade vorher besprochen haben.
Soll ich jetzt ja oder nein sagen dazu, oder?
Also, wenn Sie mögen. Aber ich kann Sie auch erlösen, indem ich jetzt Musik spiele.
Ich würde jetzt gerne mal die komplementäre Frauenstudien, also solange das überhaupt noch Sinn macht, das so ganz genau zu unterscheiden, aber das würde mich jetzt schon auch interessieren. Ne? Ja. Also es gibt ja da auch gewisse Zahlen, wo Frauen sagen, ja, es ist okay, wenn ich ab und zu geschlagen werde.
Bei mir zu Gast ist der Kulturjournalist und Theaterkritiker Tobi Müller. Und er war auf Reisen gerade. Er kommt relativ frisch zurück aus Belgien, aus Gent, und hat dort Milo Rau gesehen, Antigone im Amazonas, und war offenbar in vielerlei Hinsicht inspiriert, begeistert und bringt uns nicht nur interessante Beobachtungen, sondern ich glaube auch eine These mit. Jetzt habe ich sozusagen den Teppich ausgerollt.
Ja, das ist das Silbertablett. Ne? Ja. Ich war eigentlich da wegen eines Musikautomaten-Roboterbauers, der seit 50 Jahren ganz viele Sachen baut, und der gastiert oder seine Automaten in der Deutschen Oper im Herbst, und dann abends bin ich aber auch ins Theater. Und Milo Rau kennt nun wirklich jetzt jede und jeder, der sich mit Theater ein bisschen beschäftigt. Es ist eigentlich der wahrscheinlich berühmteste Theatermann Europas mittlerweile, gehört zur weltweiten Spitze und produziert in einem Modell, das ich nach wie vor sehr interessant finde. Man muss sich das vorstellen, in Gent, das ist eigentlich ein altes barockes Stadttheater, das unterscheidet sich nicht groß vom Standard, das wir im deutschsprachigen Raum eigentlich auch haben. Aber die haben halt Mitte 80er Jahre was gemacht, was im deutschsprachigen Raum nie gelungen ist. Und sie haben eine, man muss auch sagen, relativ langweilige Theaterlandschaft, davon kann in Deutschland ja keine Rede sein, aufgebrochen und haben das Geld so ein bisschen verschoben hin zu Gruppen, Projektmitteln und so weiter. Und das hat zu einer wahnsinnigen Renaissance von darstellenden Künstlern in Belgien, also in Flandern eigentlich nur, im niederländisch sprechenden Teil und in den Niederlanden selbst auch geführt. Und Milo Rau dockt dann nicht nur ästhetisch an mit dieser Amazonas-Geschichte, ist da hingefahren in Amazonas und hat Landlose gefilmt, die ganz grob massakriert wurden 1996, hat das gespiegelt mit dem Antigone-Mythos von, oder auch dem Stück von Sophokles von vor 2500 Jahren, dem Antiken, und hat das co-produziert mit ganz, ganz vielen Akteuren in Manchester, in Avignon, in Wien, wo es bereits gezeigt wird, wo der nächste Intendant wird 2024. Und ich werde immer ein bisschen wehmütig, wenn ich das so an einem eigentlich traditionellen Ort sehe. Es war 30 Grad draußen, Sommer, totales Kassengift eigentlich im Theater. Und da ist eigentlich, ich würde mal sagen, ein stinknormales Stadttheaterpublikum drin. Und noch ein paar Junge, die sich dafür interessieren wegen des Themas. Es geht um Indigene im Amazonas, das ist auch sehr anschlussfähig natürlich. Es ist proppevoll und man denkt, okay, warum ist das in Deutschland quasi aus einzelnen Häusern heraus nicht möglich? Es gibt hier hervorragendes Theater. Ich würde sagen, es gibt die weltbesten Schauspieler, die an deutschen Theatern noch spielen, und im Film ist wahnsinnige Talente da. Mhm. Es werden sehr gute Sachen gemacht, aber es produziert jedes Haus genau gleich.
Jetzt bin ich gespannt, warum? Was ist Ihre These, was ist Ihre Vermutung? Mehr Freiheit wagen?
Naja, die Institutionen haben einen Vorteil. Sie sind relativ resilient und krisensicher, wenn sie politisch etwas ändern. Man kann sie nicht sofort zerdeppern. Und in den Niederlanden und Belgien sieht man es, wenn es politische Umschwünge gibt, kann natürlich sehr viel sehr schnell zerstört werden, wenn sie das an Projektgelder knüpfen. Es gibt schon sehr viele Vorteile von Institutionen. Aber nicht mal eine oder zwei Häuser zu sagen und sagen, wir machen das ohne Ensemble oder nur mit einem sehr kleinen Ensemble, die ganz viele verschiedene Sachen machen. Wir machen von vornherein Co-Produktionen, die sehr international funktionieren. Man hat einfach ein anderes Theater am Schluss. Es führt zu anderen ästhetischen Resultaten. Das ist eine Produktion, die um die Welt gehen wird, die sehr viele unterschiedliche Leute anspricht, die eine gewisse Einfachheit hat in der Vermittlung, aber eine sehr zündende Idee in der Mitte, etwas zu erzählen. Und das ist sehr schwierig aus diesem Regelbetrieb mit irgendwie 20, 30, 40 Premieren pro Jahr, mit einem Ensemble, die wollen alle beschäftigt sein. Die Werkstätten wollen alle beschäftigt sein. Da müssen sie das im Repertoire dann auch wieder abspielen. Ist es sehr schwer, da auszuscheren.
Und aber das heißt also, weniger Sicherheit ist aber auch immer so ein bisschen so die McKinsey-Gefahr, ne? Also dass man
klar, man ist dann
liberalisiert.
Es ist ein neoliberales Modell im Kern, wenn man nicht die Leitplanken dafür quasi bereitstellt, das dann doch staatlich zu schützen. Deutschland hätte dazu die Mittel, das muss man sagen. Es gibt sehr hohe Kultursubventionen und gerade in Metropolen, und da gehört nun mal Berlin dazu, man kann es vielleicht sogar in München wagen, mal ein Haus aufzustellen, wo man sagt, okay, hier machen wir wirklich mal ein anderes Modell. Das müsste einer Kulturpolitik zusammen mit den richtigen Künstlern gelingen. Der letzte Versuch ist gescheitert mit Chris Derkon an der Volksbühne. Das wäre eigentlich der richtige Weg gewesen. Aber das Modell kam natürlich tatsächlich auch aus Belgien ein Stück weit. Das ist an sehr vielen verschiedenen Faktoren gescheitert, können wir ja nicht zusammenfassen. Aber der Punkt müsste irgendwann mal kommen. Sonst nabelt sich da Deutschland ehrlich gesagt auch in dieser Hinsicht etwas ab.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur und es gibt noch eine Nachricht dieses Tages, dieses Vormittags, die ich aufnehmen möchte, aufnehmen muss mit Tobi Müller, meinem Gast heute hier in der Sendung. Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist gestorben im Alter von 86 Jahren. Der langjährige Ministerpräsident, Unternehmer, Medienmogul. Tobi Müller, ich glaube, es fällt schwer. Normalerweise versucht man es ja bei diesen würdigenden Nachrufgesprächen eher auf die positiven Dinge zu schauen und die anderen vielleicht ein bisschen zurückzustellen. Aber bei Silvio Berlusconi?
Fällt sehr schwer, ja, in der Tat. Weil dafür so wahnsinnig vieles steht, was uns bis heute beschäftigt. Und er, ja, ich weiß jetzt nicht, ob Avantgarde war, aber in Deutschland ist es ja, hat es ja schon sehr lange gedauert, bis man den sehr starken Rechtspopulismus quasi wieder vor der Haustüre gehabt hat. Rechtspopulistische Tendenzen gab es ja schon immer mal wieder mit den Republikanern zum Beispiel, aber so ein Phänomen wie die AfD, was so meteoroidenhaft quasi eingeschlagen ist, das gab es eben sehr spät. Ja. Während in Europa ja rundherum die Rechtspopulisten eigentlich schon alle im Vorwasch waren, in Österreich, in Frankreich natürlich, in Italien, und dafür steht eben auch Berlusconi und damit eben auch ein anderes System, dass es eben diese Verflechtungen gibt von wahnsinnig reichen Leuten, Rechtspopulismus und Unterhaltung, also die Fernsehsender, die ihm gehörten, der AC Milan, den er quasi gekauft hat und all das. Also das ist auch quasi eine mediale, ein medialer Verfall, wenn man so könnte, eine mediale Ausdünnung, sehr viel zu tun hat mit Rechtspopulismus und den quasi zumindest befördern kann, wenn man die besetzt. Das ist wirklich so ganz klassischer Rechtspopulismus und um schlimmere Wörter zu vermeiden, wie aus dem Lehrbuch, und dann hätte vielleicht ein bisschen mehr daraus lernen können.
Interessanterweise war kurz nach der Nachricht bei Twitter einer der Trends Bunga Bunga. Auch das erinnert an einen Charakterzug dieses Silvio Berlusconi. Ja, Sie beschreiben es, ne? In der Tat, er hat diese Lücke genutzt, die dann damals in der italienischen Politik entstanden ist, als alles zusammengebrochen ist, das alte Parteiensystem nach 1990. Ja. Interessanterweise, das beschreibt aber eigentlich auch eher die nicht so gute weitere Entwicklung in Italien, war er ja fast einer der stabilisierenden und ordnenden Kräfte zuletzt in Italien. Also fast schon so etwas wie ein Gemäßigter.
Ja, es kann immer noch schneller kommen, noch schlimmer kommen. Das ist natürlich so. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr viele Probleme. Italien natürlich bis heute hat die natürlich überhaupt gar nicht. Wo man jetzt nicht von stabilisierenden Faktoren reden kann, von Berlusconi, ne? Also was das Nord-Süd-Gefälle zum Beispiel immer noch angeht, das ist ganz klar, dass er aus dem Norden kommt, aus Milano, das spielt in Italien eine große Rolle. Dass das eine, das Agrobusiness zum Beispiel, was da im Süden geschieht mit den Flüchtlingen, unter welchen Bedingungen die zum Beispiel leben, auch ein Thema von Milo Rau, von dem wir gerade hatten. Staaten übrigens einen ganzen Film darüber gemacht hat. Das sind alle sehr große Missstände. Also jetzt nicht, um Italien da verteufeln zu wollen, aber ich glaube nicht, dass da Berlusconi in irgendeiner Weise stabilisierend war.
Tobi Müller war mein Gast hier in dieser Stunde, Kulturkritiker und Journalist, um auf die Themen des Tages zu schauen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Ideen, für Ihre Perspektiven, für Ihre Zeit. Danke, dass Sie da waren.
Danke für die Einladung. Vielen Dank.